Unser Gehirn, also das, was wir da im Kopf haben, manche mehr, manche weniger, das ist ein faszinierendes Wunder. Ein faszinierendes Wunder, weil es besteht schätzungsweise aus 100 Milliarden Neuronen, also so Nervenzellen. Das sind ungefähr so viele Neuronen, wie es Sterne in unserer Galaxie gibt. Unser Gehirn ist verantwortlich für jede Aktion und Reaktion, die wir so als Mensch machen. Über 5 Billionen chemische Prozesse werden in unserem Gehirn jede Sekunde abgefeuert. Und die Signale, die dort übertragen werden, werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 km/h übertragen. Man kann sich unser Gehirn so vorstellen, so ein bisschen wie einen Supercomputer. So jede Bilder, jede Gerüche, alle Töne, Geschmäcker, Berührungen, das alles wird hier von diesem Supercomputer verarbeitet und führt zu einer Reaktion. Aber so ein Supercomputer stimmt eigentlich gar nicht so richtig, denn was Leistung und Effizienz angeht, ist unser Gehirn bei weitem, selbst den modernsten Supercomputern, überlegen. Nicht ansatzweise kommen wir daran. Eine der wichtigsten Fähigkeiten von unserem Gehirn ist die Fähigkeit, Neues zu lernen. Das fällt Computern richtig schwer. Aber wir können lernen, wir sind lernfähig. Und es gab ja Wissenschaftler, die haben bis vor wenigen Jahren behauptet, so ab dem Erwachsenenalter ist man nicht mehr wirklich lernfähig. Ich habe eine gute Nachricht für alle Älteren unter uns, also ab 20. Wir sind lernfähig. Die neue Wissenschaft, die bestätigt das. Ja, wir sind lernfähig. Wir können bis ins hohe Alter hinein lernen. Sogar Charakterveränderung ist noch möglich. Manche Neurologen vergleichen unser Gehirn heute mit einem Muskel, den man trainieren muss. Immer wieder auch trainieren kann. Oder vielleicht ist ein Bild noch besser, eine Baustelle. Da wird immer wieder umgebaut und neu gebaut und angebaut und abgebaut. Aber dieses Gehirn findet sich in einem ständigen Bauprozess. Es ist so gut, dass die Denkmuster, auch in meinem Gehirn, nicht auf ewig unveränderbar sind. Ich bin echt dankbar dafür. Denn ich glaube, jedem Menschen geht es so, ich will dir nicht zu nahe treten, aber es gibt jedem Menschen, da gibt es so gewisse Dinge, da ist man dankbar, wenn sich das auch verändern lässt. Meine Frau zumindest, die hat da bestimmt jede Menge Dinge, die man in meinem Gehirn auch anpassen könnte. Ich verstehe es auch ein bisschen. Und genau wie bei Abraham letzten Sonntag, haben auch wir in unserem Leben Dinge, in unserem Leben, die passen da nicht rein, die sind nicht gut. Da passieren Fehler. Dinge, die sich vielleicht sogar verfestigen zu einem Lebensmuster. Die Bibel, die nennt diese Dinge, diese schlechten Dinge, die uns prägen, Sünde. Und ich liebe die Bibel, weil sie uns nicht einfach nur erklärt, das ist halt so, ihr habt da die Sünde, sondern sie erklärt uns auch, was wir damit machen können, wie wir da wieder rauskommen können aus dieser Achterbahn. Jetzt brauche ich kurz eure Konzentration. Geht bitte kurz diesen einen Gedanken mit, denn der ist wichtig, auch für die ganze Geschichte von Abraham. Denn die Bibel, die lehrt uns, du und ich, wir sind Sklaven. Sklaven, also da stellt man sich so Menschen vor, in Ketten vielleicht, Menschen, die unfrei sind, Menschen, die nicht ihren eigenen Willen tun können. Die Bibel sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Das bedeutet, wir sind mit unserem Gehirn nicht in der Lage, einfach so frei zu denken, wie wir das gerne würden. Denn es gibt Dinge, Muster, die kommen und wir haben gar nicht die Wahl darüber. Wir sind sowas wie vorprogrammiert. Also zum Beispiel, wenn ich einen Menschen lieben will gerne, ich sage, oh, ich würde den gern lieben, aber ich kann einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Oder wenn ich so einen Menschen habe und ich denke, boah, ich wäre auch gern so sanftmütig. Oh, ich würde gerne, ich weiß, die Bibel sagt es, seid liebevoll, seid sanftmütig, aber irgendwie jedes Mal geht bei mir da die Galle hoch. Unser Gehirn ist auf selbstsüchtiges Handeln programmiert, sagt die Bibel. Und das Krasse ist, das beginnt schon bei der Geburt. Das beginnt schon bei so einem süßen kleinen Baby, das kann man sich fast nicht vorstellen, aber diese Wesenszüge, die Sünde liegt dort schon drin. Psychologen heute, gibt es manche, ganz unterschiedlich, aber manche behaupten, so kleines Baby, das ist doch unschuldig. Das kann ja noch gar nichts dafür. Alles, was das Kind tut, sind eigentlich nur irgendwie Ergebnisse, wie die Eltern sich benommen haben. Also wenn die Eltern irgendwie was Fehler gemacht haben, dann ist das der Grund, warum Kinder schlecht denken und tun. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, nein, das süße kleine Baby ist wertvoll, aber es ist von Grund auf böse. Wow, darf man sowas überhaupt sagen? Das heißt, die Art und Weise, wie wir denken, was wir träumen, wie wir argumentieren, was wir vorstellen, das ist aber mein Recht, ne? Wie wir reagieren, die sind alle geprägt und limitiert auf diese Denkweise einer sündigen Welt. Du bist gar nicht in der Lage, andere Denkmuster zu denken. Das ist wie so ein Käfig, in dem stecken wir drin. Wir können da gar nicht rausdenken. Wer nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, der ist nur auf das Hier und Jetzt fixiert. Der kann gar nicht mehr. Es geht nur darum, hier das Bestmögliche in diesem Leben rauszuholen. Wir müssen natürlich das Beste rausholen, weil das Leben ist irgendwann zu Ende. Und das mache ich natürlich für mich. Aber das soll nicht so bleiben. Gottes Absicht ist, uns aus dieser Sklaverei zu befreien. Und was passiert jetzt, wenn jemand Christ wird? Wenn jemand Christ wird, schlechte Nachricht, das Gehirn ist noch dasselbe. Wir haben immer noch diese Denkmuster. Wir leben noch in einer sündigen Welt. Unsere Neuronen sind nach wie vor auf selbstsüchtiges Handeln programmiert. Wir tun Dinge, die wir nicht tun wollen, so sagt Paulus mal. Ich tue was, aber ich will es eigentlich gar nicht. Aber eines ist anders. Der Käfig ist weg. Der Käfig ist weg. Unser Gehirn ist zwar immer noch schief gewickelt, aber jetzt sind wir auf einmal in der Lage, unsere Gedanken neu auszurichten. Wir sind nicht mehr auf das Hier und Jetzt begrenzt, sondern unsere Perspektive ist Ewigkeit. Diejenigen, die vor 2-3 Wochen hier waren, wir hatten dieses Seil. Die Perspektive ist eine andere. Wir leben nicht mehr nur in diesem Kleinen, sondern wir haben Perspektive Ewigkeit. Wir können unser Gehirn gewisserweise neu programmieren und auf Gott ausrichten. Das ist kein New Age-Quatsch, ne? Also dieses neurolinguale Programmierung, sondern Gott möchte unser Gehirn ausrichten, neu. Paulus sagt es, der nennt es mal, wer das nachlesen will, nehmt eure Gedanken gefangen, heißt es. Das ist so die Formulierung dazu. Aber das braucht Zeit. Das ist nicht mal so, ich bin Christ, boom, ich bin ein neuer Mensch, alle meine Gedanken sind anders. Manchmal tut Gott dieses Wunder, aber in den meisten Fällen erlebe ich das so, das braucht Zeit und es braucht noch ein zweites, nämlich ich muss das wollen. Wenn ich sage, ja, schön, aber ich will nicht, dann sagt Gott, gut, dann nicht. Es braucht Zeit und dass ich mich aktiv dafür entscheide. Warum erzähle ich das? Denn beim Leben vom Abraham sehen wir hautnah, wie dieser Prozess vonstatten geht. Bei Abraham, der beginnt als ein Mensch, der keine Ahnung, der wurde wenig Ahnung von diesem Gott hat, den Gott ruft und den man merkt, wenn man sein Leben anguckt, der ist letzte Woche so ein Sack. Entschuldigung. Also wie der seine Frau da hier als seine Schwester ausgibt und den Harem vom Pharao steckt. Also das ist schon mal eine Nummer. Diese alten Denkmuster, Selbstsucht, Ichsucht, Angst, auf sich selbst zentriert zu sein, die kommen auch beim Abraham durch. Und gleich erleben wir auch, wie sich Denkmuster verändern und wie das geht und wie das passieren darf, wie wir daran arbeiten dürfen, mit Gottes Hilfe neu Situationen zu bewerten. Abraham hat seine Frau gerade eben zurückbekommen, wir haben das letzte Woche gehört, vom Pharao. Und dann stellt Pharao ihm so einen ganzen Trupp zur Seite, so die Leibwache. Und wie ein geprügelter Hund verlässt Abraham Ägypten. Muss ich so vorstellen, der ganze Clan, Abraham, seine ganzen Sklaven, seine Dienerschaft, alle werden geleitet, heißt es da ganz nett, über die Grenze. Das war natürlich so ein Wachtrupp, die haben ihn nett den Hintern versohlt und rausgeschickt. Und das muss hundspeinlich für ihn gewesen sein. Der wollte das geheim halten. Der wollte, ja, komm, kein unauffällig bleiben, unterm Radar, du bist meine Schwester. Und das Gegenteil passiert. Es wird öffentlich, es wird peinlich. Nicht nur die Blamage für die Familie, die Sklaven und Dienerschaft, die schwätzen. Dorfgeschwätz gab es natürlich dort auch. Und wenn du so einen öffentlichen Schicksalsschlag hinnehmen musst, dann musst du dich erstmal wieder fangen. Dann musst du wieder runterkommen. Und Abraham erinnert sich zurück an ein Gespräch, was er mit Gott geführt hat. Schon wieder ein ganzes Weilchen her, weiß nicht wie viele Jahre. An den Deal, den er damals mit Gott gemacht hat. Und er will dort wieder anknüpfen. Er will wieder zurück, dort, wo er letztes Mal aufgehört hat. Und sagt, Gott, ich bin abgewichen, aber ich will zurück. Also macht er sich auf den Weg an den Platz, auch in die Örtlichkeit, wo Gott das letzte Mal zu ihm gesprochen hat. Er kehrt zurück und an den Ort, wo er den Altar gebaut hat, nach Bethel. Und dann lesen wir hier gemeinsam, wenn du mitlesen möchtest, in deiner Bibel sehr gerne in 1. Mose 13. 1. Mose 13, ab Vers 1. Abram kehrte von Ägypten in den Süden Kanaans zurück. Er nahm seine Frau und seinen ganzen Besitz mit und auch Lot war bei ihm. Abram war sehr reich, er besaß viel Vieh, Silber und Gold und von einem Lagerplatz zum nächsten zog Abraham weiter, vom Süden Kanaans bis nach Bethel. Er kam zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er anfangs sein Zelt aufgeschlagen hatte. Hier stand der Altar, den er früher an diesem Ort errichtet hatte. Dort rief Abraham den Herrn bei seinem Namen an. Auch Lot, der mit Abraham zog, hatte viele Schafe, Ziegen, Rinder und Zelte, doch das Land ließ nicht zu, dass sie sich gemeinsam darin aufhielten. Ihre Herden waren zu groß, um zusammenzubleiben. Daher kam es zum Streit zwischen Abrams und Lots Viehhirten. Damals wohnten auch noch die Kanaaniter und Pherisiter in dem Land. Bis hier mal. Die Wortwahl in diesem Text, die beschreibt einerseits die Route, die er geht, aber sie ist noch viel mehr als nur eine Reiseroute. Hier spürt man auch die emotionale Bindung an diesen Ort raus. An den Ort, wo er das letzte Mal mit Gott gesprochen hat, wo er ihn angebetet hat und Gott ihm diese Verheißung gegeben hat. Abraham, der hat es in Ägypten so richtig verbockt, so richtig Tiefpunkt. Wortwörtlich geht er jetzt hier zurück an den Anfangspunkt seiner Reise. Er geht zurück zu diesem Gott. Abraham drückt sowas wie einen Reset-Knopf und betet Gott in Bethel an. Und er sagt, Gott, ich weiß, ich bin schuldig geworden. Ich weiß, ich habe es verbockt. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich habe dir nicht vertraut. Willst du es nochmal mit mir versuchen? Hier stehe ich, bin bereit, zu meiner Berufung zu stehen und dieses Mal will ich keine Kompromisse machen. Und was tut Gott, als Abraham dort steht? Wenn Abraham erwartet hat, dass Gott jetzt mit irgendeinem Wunder kommt und nochmal spricht und sagt, wow, ja, ich gebe dir nochmal eine Verheißung, dann hat er sich gewaltig getäuscht. Denn was passiert? Nichts. Er geht zurück an diesen Altar und sagt, es tut mir leid. Aber Gott schweigt. Stattdessen kommt eine waschechte Familienkrise. So eine richtige Krise. Und bei näherem Hinsehen ist es mehr als nur eine Krise, es ist eine Charakterprobe. Es ist ein Test. Es ist ein Test, ob Abraham auch wirklich das tut, was er hier gerade am Altar so ganz groß behauptet. Er sagt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich will anders handeln. Und Gott sagt, weißt du, du sagst zwar hier, du willst keine Kompromisse machen und du willst ganze Sachen mit mir machen, aber in Ägypten gerade, da hat es nicht geklappt. Jetzt zeig mir, ob du es wirklich kannst. Abraham und Lot, die haben mittlerweile ein Riesenvermögen, eine unglaubliche Anzahl an Tieren und nicht nur so 3 Hasen, das finde ich genial. Hasen hatten wir auch, aber so Viecher, die richtig viel fressen. Und die haben alles weggefressen, was da in der Gegend war. Und dann gab es natürlich noch die Einheimischen, die wollten auch ihr Futter. Und dann mussten die notgedrungen irgendwie eine Lösung finden. Die Hirten von Abraham, die haben sich regelmäßig um die Brunnen gestritten, um die letzten Grashalme. Und es braucht ja eine Lösung. Und wenn du die Geschichte vielleicht schon kennst und weißt, was Abraham tun wird, dann lass uns mal für einen kurzen Moment annehmen, wir wüssten es nicht. Du wüsstest nicht und dann versetz dich mal in Abraham hinein. Geprügelter Hund kommt raus. Was sind so deine Optionen jetzt? Was würde ein normaler Mensch in seiner Situation tun? Abraham ist der Ältere, wesentlich Ältere. Und auch sowas wie der Anführer und Chef von diesem ganzen Clan. Er ist auch sowas wie der Ziehvater von Lot. Als Oberhaupt hat Abraham jedes Recht. Jedes Recht, ja vielleicht sogar die Pflicht, eine gute Lösung zu finden. Und alle Familienglieder würden sich unter jeder Entscheidung von Abraham beugen. Das ist ganz normal, Rechtslage, ganz klar. Er hat die Entscheidung, er darf entscheiden und es ist in Ordnung, wie er sich entscheidet. Also was tut Abraham. Am Anfang hatten wir kurz diesen Exkurs vom menschlichen Gehirn und jetzt geht bei Abraham hier sowas los und so ein Denkprozess. Sein Gehirn ist auf Selbsterhalt programmiert, auf selbstsüchtiges Verhalten. Hier und jetzt will Gott wissen, ob Abraham bereit ist, sich zu verändern. Ob er was gelernt hat. Denn Abraham kann sich entscheiden zwischen diesen beiden Optionen. Entweder er entscheidet sich für sein Recht und das hat er, das ist sein Recht, das darf er machen, das ist vollkommen in Ordnung. Oder er entscheidet sich für einen ganz anderen Weg, den sanften Weg, den Weg Gottes. In Ägypten hat er sich für Option A entschieden. Er hat sich entschieden, ja, es ist ja irgendwie auch meine Schwester, das war im entferntesten Sinne sogar richtig, ne? Aber er hat sich dafür entschieden, nicht auf Gott zu vertrauen. Der alte Programmiermodus ist mit ihm durchgegangen, wenn du so willst. Er hat sich von Angst und Selbstsucht leiten lassen. Und dann lesen wir hier, da sagte Abram zu Lot, zwischen dir und mir soll es keinen Streit geben. Auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch miteinander verwandt. Wörtlich steht da, wir sind doch Brudermänner. Finde ich cool, wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Es ist besser, wenn wir uns trennen. Wenn du nach links gehen willst, dann gehe ich nach rechts. Willst du aber nach rechts gehen, dann gehe ich nach links. Du hast die Wahl. Und Lot schaute sich um. Er sah, dass es um den Jordan herum genug Wasser gab. Das war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Da gab es in der Gegend genug Wasser. Bis hinunter nach Zoar war das Land fruchtbar, wie der Garten des Herrn. Also wie das Paradies war das da. Das Land, wie das Land der Ägypter. Und da wählte Lot für sich das Gebiet um den Jordan herum und brach nach Osten auf. So trennten sich die beiden voneinander. Abraham ließ sich im Land Kanaan nieder und Lot in den Städten jener Gegend. Er zog mit seinen Zelten bis hinunter nach Sodom. Die Bewohner von Sodom aber waren schlechte Menschen. Ihr Tun widersprach dem Willen des Herrn. Abraham entscheidet sich, nicht auf sein Recht zu pochen. Und das ist bemerkenswert, denn das war absolut unüblich. Das ist so, als würde ich sagen, nö, das darf ich zwar, aber ich mach's nicht. Schließlich, es war wirklich sein Recht. Stattdessen entscheidet er sich, alle seine Rechte, alles zugunsten von Lot aufzugeben. Und zu sagen, es geht nicht um mich. Wenn man also diese beiden Optionen gegenüberstellt, dann ist auf der einen Seite, ich habe es mal so als Tabelle, so dieses sündige, natürliche Denken eines Menschen. Wir haben so, das geht, ein sündiges Denken sagt, ich will meine Vorteile optimieren. Ich will mich in Szene setzen, ich muss das Beste für mich rausschlagen. Das natürliche, programmierte Verhalten, das möchte alle Abhängigkeiten vermeiden. Unabhängig sein. Je mehr Macht, je mehr Einfluss ich habe, desto unabhängiger bin ich. Ich will das Beste rausholen, Lustmaximierung. Die Sorge ist, ich darf nicht zu kurz kommen. Es geht um mich. Dem gegenüber steht Evangelium, steht göttliches Denken. Nicht meine Vorteile, sondern Gottes Wille steht an erster Stelle. Ich möchte das tun, was er möchte. Friede und Sanftmut haben wir hier. Wir haben, anstatt Abhängigkeit zu vermeiden, ist Abhängigkeit was Gutes. Wow, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Abhängigkeit, oh. Aber Abhängigkeit von Gott ist was Gutes, was Erstrebenswertes. Und das Letzte, der andere ist wichtiger als ich. Anstatt zu sagen, ich darf nicht zu kurz kommen, wird es denken, der andere ist wichtiger. Weil diese Denkmuster so tief im Abraham drinstecken, aber auch bei dir und bei mir so tief drinstecken, dafür musste Jesus sterben. Das war der Grund, warum Jesus sterben musste. Das ist das Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um jeden, der es möchte, aus dieser Sündenfalle zu befreien. Im Neuen Testament, da lesen wir einmal im Philipperbrief, Vers 2, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. Dieses Denken, das ist so völlig komisch, so völlig anders, dass jeder, der Jesus nicht kennt, sagt, das ist aber schon strange. Komisch. Die Christen sind ein bisschen komisch. Das wäre jetzt super spannend, so eure Gedanken mal zu hören. Würde ich jetzt gerne so einen Dialog mit euch führen. Was macht es mit dir, wenn du das hier liest und das hier hörst? Da gibt es so leise Stimmen im Inneren. Ne? Was sagen diese leisen Gedanken zu dir? Vielleicht sowas wie, ja, das ist so schön, ich wünsche mir mehr davon. Ja, ich will das. Ich will noch mehr von dieser Gotteswelt. Oder aber ein ganz großes, ja, aber. Aber man muss ja auch gucken, dass man nicht über den Tisch gezogen wird. Ja, man muss ja auch schauen, dass man nicht zu kurz kommt. Man muss ja auch bis auf nach sich schauen. Was für eine Stimme redet in dir? Genau wie bei Abraham ist auch unser Gehirn von Sünde geprägt. Und wir stehen im ständigen Kampf, jeden Tag neu, diese beiden Welten. Die Sünde, das Denken, das Ich-Zentrierte und die Welt Gottes, wie Gott unsere Gedanken prägen möchte. Der eine oder andere mag es vielleicht für übertrieben halten, aber ich glaube, jede deiner Entscheidungen hat darum immer auch eine geistliche Dimension. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Auswirkungen auf unser Umfeld, hat Auswirkungen auch auf mein eigenes geistliches Leben. Mal ganz abgesehen von so popeligen Entscheidungen wie, binde ich meinen Schnürsenkel heute links oder rechts? Ich glaube, das okay, das nehmen wir mal das weg. Aber ansonsten haben die meisten unserer Entscheidungen eine Auswirkung auch auf unser geistliches Leben. Vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Wenn es zum Hause bei uns darum geht, vielleicht auch bei euch, wer macht den Abwasch? Ne? Dann ist es so eine ganz alltägliche Entscheidung. Oder wer mistet die Hasen? Das ist eine ganz alltägliche Entscheidung. Und dann ist die eine Stimme in mir, die sagt, also letztes Mal habe ich es gemacht. Jetzt ist der andere dran. Und dann gibt es eine zweite Stimme, die sagt, was wäre jetzt liebevoll für den anderen? Was ist das, was dem anderen jetzt hilft? Was für Vorteile kann ich für den anderen rausholen? Oder das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber es gibt Dinge, da geht es ans Eingemachte. Zum Beispiel, wenn es ums Erbe geht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Streit, wie viele Familien sich entzweien beim Erbe. Wenn es darum geht, wer bekommt was. Auch bei Christen. Als Christen haben wir die Wahl zwischen meinem guten Recht, und dafür stehe ich ein, das ist meins, und Sanftmut und Liebe auf der anderen Seite. Ich will nicht sagen, dass wir uns über den Tisch ziehen lassen sollen, aber wenn du hier mal Abraham anschaust, ganz offensichtlich war ihm der Friede in der Familie wichtiger als sein Recht einzufordern. Der Friede war für ihn wichtiger als sein angestammtes Recht. Lieber gibt er die Traumlocation da unten in diesem saftigen Grün auf und zieht ins Gebirge. Lieber lässt er sein Vertrauen darauf allein auf Gott fallen und lässt sich dafür über den Tisch ziehen, wenn du so willst. Oder noch ein drittes Beispiel, wenn man einen Gottesdienst hier nimmt, bei uns, eine Gottesdienstgestaltung, da können wir auch die Frage stellen, wofür schlägt mein Herz? Was treibt mich an in einem Gottesdienst? Die sündige Natur in mir, die fordert heraus, es muss um mich gehen, es muss meine Rechte, mein Geschmack, meine Wunschuhrzeit, meine Vorstellung von dem, wie es sein sollte. Oder auf der anderen Seite der Christus in mir, der sagt, hey, was kann ich dazu beitragen, damit andere gesegnet werden? Damit andere Gott anbeten? Jede Entscheidung, und ist sie noch so oberflächlich, hat immer auch eine geistliche Dimension, wenn wir mal ehrlich genau hingucken. Und ihr merkt schon, das Muster der Sünde, das ist immer wieder dasselbe. Jeden Tag, wir haben es immer wieder Neues, eine sündige Grundprogrammierung, und die liegt immer im Kampf mit dem Heiligen Geist. Die wird im Kampf liegen. Die gute Nachricht ist, Gott kann und Gott will diese Muster durchbrechen. Er will uns verändern. Charakterveränderung ist möglich, auch für Menschen über 20. Vorausgesetzt, wir sind dazu bereit. Vorausgesetzt, wir lassen uns von Gottes Wort prägen. Vorausgesetzt, wir lassen uns darauf ein, auf sein Handeln und auf seinen Willen zu setzen. Abraham ruft Gott an und bittet ihn an diesem Altar, Herr, ich will wieder. Ich will wieder ganze Sache machen, ich hab's verbockt. Und Gott schweigt. Er schweigt und prüft stattdessen das Herz vom Abraham und sagt, ich will wissen, ob du es ernst meinst. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ja, natürlich, großer Gott. Aber es gibt nur wenige, die es ernst meinen. Er will gucken, ob das nur leere Worte sind, nur Gelaber. So ist Gott. Egal, wie viel Mist du in deinem Leben gebaut hast, Gott gibt jedem und jeder immer wieder die Chance, komm zurück. Es tut mir leid. Du darfst wieder ganze Sache machen. Es gibt nichts, was du verbockt haben könntest, was schlimm genug wäre, um dass Gott sagen würde, nee, du nicht mehr. Aber er möchte sehen, ob du es ernst meinst, ob das wirklich dein Anliegen ist. Gott prüft das Herz. Jede Entscheidung hat immer auch eine geistliche Dimension. Und Abraham hat es erkannt und er hat sich dafür entschieden, den Weg zu wählen, auf dem Gottes Segen liegt. Und nicht den Weg, der offensichtlich, menschlich gesehen, der bessere wäre. Lot hingegen, der macht es anders. Der trifft menschlich gesehen den Jackpot im Lotto. Der macht eine Vollnummer. Der holt das Ganze raus, was er kann. Menschlich gesehen trifft er eine hervorragende Entscheidung. Bestens. Bestes Weideland. Flüsse, Seen, Brunnen für seine Tiere im Übermaß. Genug Gras, nur wenig Konkurrenz. Top-Entscheidung. Menschlich gesehen. Aber geistlich sind die Auswirkungen dieser Entscheidung fatal. In Vers 13, da heißt es so ganz kurz, die Bewohner von Sodom aber waren schlechte Menschen. Ihr Tun widersprach dem Willen des Herrn. Als Lot sich für dieses saftige, grüne, tolle Stück Land entscheidet, nimmt er in Kauf, dafür unter schlechten Menschen zu leben. Leute, die ihn negativ prägen werden. Und später, ab Kapitel 14, kommt es, wie das ihn in Teufelsküche bringt. Leider werden wir es in unserer Reihe nicht schaffen, aber liest es gerne nach in 1. Mose Kapitel 14. Jede Entscheidung, auch bei Lot, hat immer auch eine geistliche Dimension. Das Angebot für Lot, das muss vergleichbar gewesen sein, als wenn ich zu dir sage, ich biete dir einen Sechser im Lotto an. Oder noch besser, ich biete dir 1 Milliarde, bar auf die Hand. Aber unter einer Bedingung, du darfst zwar alles mitmachen, was du möchtest, aber du darfst nie wieder in deine Gemeinde gehen. Ich weiß nicht, was bei dir so passiert, aber bei mir kommt da schon so kurz die Versuchung. Ah, wer weiß, 1 Milliarde ist schon viel Geld. Da kommen vielleicht so Gedanken hoch, ich spende auch die Hälfte an meine Gemeinde. Ich könnte das Geld ja nehmen, ich kann ja was Gutes damit tun. Zu behaupten, das lässt einen kalt, das wäre eine Lüge, denn diese Sünde, die steckt in jedem von unserem Leben drin. Menschlich gesehen ist das ein No-Brainer. Also keine Gedanken muss man sich darüber machen, das ist logisch. Aber geistlich gesehen wäre es ein schlechter Deal. Was bringt dir das ganze Geld, wenn du dafür Schaden nimmst an deiner Seele? Was bringt's? Wähle lieber den Weg, auf dem Gottes Segen liegt. Wähle den Weg bei deinen Entscheidungen, die du heute in deinem Alltag hast, die dich in deiner kommenden Woche beschäftigen. Wähle den Weg, auf dem Gottes Segen liegt. Und nicht den Weg, der dir am meisten nützt. Egal, ob es um den Müll zu Hause geht, ne, vor der Tür, den wegzubringen, oder um die Gottesdienstgestaltung oder ums Erbe. Unser Leben ist voll von diesen Entscheidungen, die immer eine geistliche Dimension haben. Dein Glaubensleben wird von diesen scheinbar ganz alltäglichen Situationen entscheidend geprägt. Und darin liegt auch eine große Verheißung. Etwas unglaublich Schönes, denn es ist nie zu spät, wieder ganze Sache mit Gott zu machen. Abraham hat es mehrfach verbockt und wir werden feststellen, er verbockt es auch immer mal wieder noch. Aber was ihn besonders macht, ist, er stellt sich wieder hin und sagt, ich mache wieder ganze Sache mit Gott. Ich will wieder. Und so heißt es auch hier ausdrücklich, und damit schließen wir gleich in den Bibeltext, ausdrücklich, erst nachdem sich Abraham von Lot getrennt hat, spricht Gott wieder mit ihm. Gott prüft das Herz und dann guckt er aber auch seine Taten folgen lässt. Dann heißt es hier ab Vers 14, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham, schau dich um und sieh von deinem Platz aus nach Norden, Süden, Osten und Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf und zieh durch das Land in seiner ganzen Ausdehnung, denn ich will es dir geben. Vermutlich kenne ich deine Situation nicht. Ich weiß nicht, vor welchen Entscheidungen du gerade stehst, was für große oder kleine Dinge in deinem Leben gerade dran sind. Aber ich will dir Mut machen, deine Entscheidung im Lichte Gottes zu sehen und den Weg zu wählen, auf dem der Segen liegt. Vielleicht hilft es dir, so eine Tabelle zu machen, wie wir sie vorher hatten, für deine Entscheidung. Was bewegt mich? Warum will ich das eine? Was davon ist die Sünde in mir, die das eine will? Und was davon möchte Gott? Das gegenüberzustellen. Und dann wähle den Weg Abrahams. Den Weg, auf dem Gottes Segen liegt. Auch dann, wenn es menschlich gesehen vielleicht dumm oder schwach ist. Ich lade dich ein, kurze Zeit des persönlichen Gebets zu haben. Und ich schließe dann von hier vorne mit einem Gebet. Genau, und dann nutzen wir jetzt die Zeit für die kurze Zeit der Stille. Geliebter Herr Jesus, ich danke dir, dass wir immer wieder neu zu dir zurückkommen können. Du hast Gutes für uns im Sinn und du wünschst dir, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Herr, hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen und all unser Vertrauen auf dich zu legen. Wir geben dir unsere Ängste, unsere Sorgen und unsere selbstsüchtigen Wünsche. Wir geben es dir, unsere Angst zu kurz zu kommen. Herr, füll du bitte dieses Loch und stell uns wie Abraham auf weites Land. Amen.